Warum sollte ich in so einer Welt motiviert sein für so eine Wehrpflicht? Warum ich?
Glauben Sie nicht, dass das Nichtverpflichten von Frauen auch für einen großen Frust in der Gesellschaft sorgen wird? Und wenn ich jetzt von Frust rede, spezifisch meine ich gar nicht auch unbedingt nur die Männer, sondern auch genauso die Frauen, weil uns das ja dieses Gedankengut fast in ein altmodisches Weltbild wieder zurückwirft.
In meinem Umfeld und auch immer öfter auf Social Media bekomme ich mit, wie Menschen von anderen diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Wie gehe ich mit Menschen um, die Menschenwürde nicht respektieren?
Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin Publizist, Philosoph, Buchautor, aber vor allen Dingen bin ich ein Mensch, wie Sie und ich. Und ich muss und will es bekennen, überzeugter Demokrat. Im SWR Demokratieforum habe ich spannende, inspirierende Menschen zu Gast, die sich auch hin und wieder gerne streiten, aber zivilisiert und in Streitkultur. Heute Abend haben wir eine ganz besondere Sendung hier im Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße. Wir wollen heute den Perspektiven von jungen Menschen Raum geben unter dem Motto Anregungen und Widerspruch erwünscht, Schülerinnen diskutieren Demokratie. Unsere konkreten Themen werden sein Menschenwürde, Verantwortung, Klimawandel, aber auch der Krieg. Auf dem Hambacher Schloss spreche ich mit den Schülern und mit dabei ist auch Anna-Sophia Heinze, Politologin an der Universität Trier. Die junge SWR-Kollegin Melte Mürt wird gleich zu Beginn erklären, wie unsere besondere Sendung funktioniert. Ich freue mich sehr auf Sie. Außerdem ist hier ein Publikum im Saal, das sich für die Meinung und den Widerspruch der Wählerinnen und Demokratinnen von morgen genauso interessiert wie ich. Und ich freue mich sehr darauf.
Jetzt sehen wir hier zwei leere Stühle und genau die sind heute Programm. Die ersten Schülerinnen dürfen mit ihrer Frage auf die Bühne kommen, nachdem wir das Thema eingeleitet haben. Und dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann würde ich sagen, übergebe ich an Herrn Friedmann viel Spaß und ganz viel außergewöhnliche schöne Gespräche.
Herzlichen Dank, Melton. Ja, wir wollen über Artikel 1 des Grundgesetzes reden. Es ist eigentlich das Grundrecht aller Grundrechte. Wir haben ein Grundgesetz und da steht dieser unglaubliche Satz drin, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht des Bürgers, sondern des Menschen, jeden Menschen. Und now, let's talk und wir freuen uns auf Ihre ersten Fragen.
Mein Name ist Tabea und ich bin 15 Jahre alt. In meinem Umfeld und auch immer öfter auf Social Media bekomme ich mit, wie Menschen von anderen diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Herr Friedmann, meine Frage ist, wie gehe ich mit Menschen um, die Menschenwürde nicht respektieren?
Streiten, stellen. Wenn man das tut, kann man auch das eigene Rückgrat ein bisschen trainieren. Denn man vergewissert sich mit Argumenten, warum stehe ich auf diesen Satz. Und natürlich, wenn es mehrere sind, wenn es politisch wird, dann gilt es, diesen Satz zu verteidigen. So wie im 1:1, auch bei den Eltern kann das ja mal passieren. Das kann im Verein passieren. Immer muss man darüber nachdenken, stehe ich auf. Der Erste und die Erste haben es am schwierigsten, das wissen wir. Aber sobald der Erste und die Erste das getan hat, ist meine Erfahrung, die Zweiten, Dritten kommen dann. Also meine Bitte, Engagement, Kampf, Einsatz, nie nachgeben. Das ist das Einzige, was wir haben. Und das ist aber das Wichtigste, was die Diktaturen nicht haben. Wir vertrauen, wir lieben den Menschen, den Diktaturen sind Menschen gleichgültig.
Wie kann denn dann so eine Streitkultur gelingen und wo sind die Grenzen?
Also die Streitkultur setzt eben voraus, dass wir uns nicht anbrüllen, sondern dass wir neugierig aufeinander bleiben. Also wenn ich sowas höre, wäre meine erste Frage, warum sagst du das? Und dann würde ich fragen, woher kommt das? Hast du das irgendwo gehört? Also ich würde mich der Person erst nähern, um dann aber dann deutlicher zu machen, wie ist meine Position? Und sie vertreten. Und dann beginnt ein Dialog. Und wenn dieser Dialog wieder zum Monolog wird oder wenn die andere Seite einen beleidigt oder wenn die andere Seite einen
pfeift oder gewalttätig wird, verbal wie körperlich, dann ist Schluss mit Schluss. Das hat aber noch einen Weg. Und man darf vielleicht nicht vergessen, wenn man das von der Klasse hat. Also nehmen wir an, so was passiert von der Klasse. Hören andere Jugendliche einem zu. Sie beobachten, wie der Antidemokrat oder der Demokrat damit umgeht. Und da kann man schon wieder viel bewirken bei anderen. Man kann bei so einem Gespräch auch mal gucken und sagen, hey, Hans, Özmir, wie siehst du das eigentlich? Findest du das okay, was da gesagt wird?
Ich bin Josephine, ich bin 18 Jahre alt und meine Frage richtet sich an Frau Dr. Heinze. Frau Heinze, wie sehen Sie das? Wie sollte man mit rassistischen Beleidigungen umgehen?
Ich glaube, eine wichtige Frage ist tatsächlich die der Arena, würde man sagen. Also passiert es im direkten persönlichen Gespräch, dann funktioniert es tatsächlich durch den Austausch und auch die Nachfrage, Moment, hast du gerade das so und so gemeint? Ist es ein Mensch vielleicht auch, den ich schon lange kenne, der auf einmal was sagt, wo ich sage, Moment, was hast du gerade gesagt? Ist es eine unbekannte Person oder ist es vielleicht ein auch konzertierter, rassistischer Mob, der gerade auf Journalistinnen, WissenschaftlerInnen abgelassen wird? Und ich glaube, dann ist Debatte tatsächlich schwierig. Ich glaube, Debatte hat Grenzen.
Und wie könnten wir jetzt, angenommen als Schülervertretung, wir bekommen jetzt mit, in unserer Schulgemeinschaft treten rassistische Beleidigungen öfter auf. Wie könnten wir damit umgehen?
Ich glaube, sehr wichtig ist tatsächlich, rote Linien zu setzen und zu sagen, hier und nicht weiter in unserer Klasse, in unserer Schule. Und diese Grenzen auch wirklich zu behalten und nicht neu zu verhandeln und zu verschieben. Denn einzelne Rechtsaußenakteure möchten diese Grenzen verschieben. Die möchten die Grenzen des Sagbaren in den Parlamenten, in Social Media und wegen mir auch auf dem Pausenhof verschieben. Und ich glaube, es hilft nur in dem Schulkontext zum Beispiel auch zu sagen, wir reden über Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir reden über alle gleich, wir grenzen hier niemanden aus. Das ist erstmal die Grundlage für einzelne Diskussionen und dann können wir im Sachthemen trotzdem unterschiedlicher Meinung sein. Wir können wegen mir auch diskutieren über mehr und weniger Klimaschutz, mehr und weniger Migration. Das sind Sachdebatten, die kann man führen, wenn bestimmte rote Linien trotzdem eingehalten werden.
Also ich erwarte von meiner Schülervertretung, dass sie eine Haltung hat und dass, wenn dieses am Schulhof oder wo auch immer verletzt wird, sie dies auch benennt und auch erforderlicherweise Schutz anbietet. Aber diese Themen häufen sie sich in Veranstaltungen an der Schule zum Reflektieren und Nachdenken bringen. Alles, was man unter den Teppich kehren möchte, ist kontraproduktiv. Und ehrlich gesagt, Demokraten können ruhig ein bisschen selbstbewusst sein.
Hallo, ich bin Kalina, ich bin 17 Jahre alt und meine Frage geht an Sie, Herr Friedmann. Sie sind ein großer Befürworter der Streitkultur und diese Position vertreten Sie auch in Ihren Werken und in Ihren öffentlichen Auftritten. Bei mir ergibt sich aber jetzt eine Sorge, ob vielleicht das schon nicht mehr ausreicht. Also wenn wir uns für die Menschenwürde einsetzen, reicht es dann zu sensibilisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten oder sollte man vielleicht konkret handeln?
Also Sie formulieren da gerade ein Entweder-Oder. Ich bin ein großer Anhänger von sowohl als auch. Ein Blumenstrauß besteht aus vielen Teilen und alle Teile zusammen haben einen Sinn. So gesehen, es fängt immer aber mit dem Wort an. Es fängt ja mit der geistigen Brandstiftung an, die Remigration zum Beispiel. Plötzlich ist dieser Begriff im Diskurs. Also ja, reden, und reden ist immer Rede gegen Rede. Es ist der Versuch, mit sich und anderen ein Gespräch zu führen. Das will ich dann doch sagen, wo die Neugierde immer der Beginn ist. Also diese auch empathische Frage, warum hat diese Person die Position? Das gilt für alle Diskussionen bei solch erst recht. Aber ja, das erschöpft sich. Früher oder später kann man in Sackgassen kommen. Und das Handeln ist ja Sprechen. Wer spricht, handelt ja bereits. Aber es gibt viele Formen von Handlungen. Man kann in der Schule, außerhalb der Schule Aktionen machen, demonstrieren. Man kann als Schule sich entscheiden, am Freitagnachmittag sich in die Innenstädte zu stellen. Also es gibt viel, wie Fridays for Future zum Beispiel. Und so wichtig die Umwelt ist, und sie ist die allerwichtigste Frage, wird die Frage, ob die Demokratie in Deutschland überlebt, vorher entschieden sein. Also müssen wir jetzt solche Aktionen machen. Man verbündet sich mit anderen Schulen. Man ruft ganz bestimmte Menschen an und sagt, kommt zu uns in der Schule, haltet einen Vortrag. Also man kann so vieles tun und tut so wenig. Und deswegen ist jedes, was man mehr tut, konstruktiv. Denn die anderen tun, Die Demokratie zerstören wollen, tun. Sie stehen vor den Schulen mittlerweile. Sie akquirieren junge Menschen. Sie verteilen Flugblätter. Sie geben Versprechungen ab. Das tun sie auch an den Universitäten. Und deswegen kann ich nur raten, fröhlich und mit viel Leidenschaft und einem guten Humor die Demokratie zu repräsentieren. Ich verteidige nicht die Demokratie. Die Demokratie muss nicht verteidigt werden. Die Demokratie muss in diesen Raum mit strahlenden Augen erklärt werden. Ich meine, was gibt es Schöneres, als jeder ist jemand? Und die behaupten, einige sind niemand. Also ehrlich gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die sagen, die Würde des Menschen ist antastbar. Ich finde, jeder, der erzählt, ich möchte jeden Menschen Mensch sein lassen, ist für mich, egal wie politisch ich stehe, immer attraktiver, als wenn Leute vor mir stehen und sagen, ich finde, wir Menschen sollten jetzt wieder entscheiden, ob ein Mensch ist. Nie wieder möchte ich in meinem Land haben, dass ein Mensch entscheidet, ob er ein Mensch ist. Und das gilt für die junge Generation erst recht.
Ja, danke vielmals für diese vielen Beispiele. Also unsere Schülervertretung hat ja zum Beispiel also auch etwas gemacht in letzter Zeit. Also wir haben einen Antirassismus-Workshop entwickelt, um bei UnterstufenschülerInnen gegen Rassismus zu sensibilisieren. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage an Sie. Was kann man denn konkret tun, um vor allem mehr MitstreiterInnen im Kampf für die Demokratie zu gewinnen?
Es ist so wie allem, ich muss werben. Also ich muss zu jemandem hingehen und sagen, hey, ich mache das und das, das macht mir Spaß, das ist cool, ich erkläre dir das, ich brauche dich, komm mit. Und erzähl mir, was du in diesem Zusammenhang machen möchtest. Dann können wir ja verschiedene Dinge machen. Du musst auf Menschen zugehen, auch das ist Demokratie. Du kannst nur andere Menschen überzeugen als Person in der Sache und sagen, hey, hilf mir. Ich finde, das ist spannend. Oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Dann lass uns gemeinsam nachdenken. Motivieren, motivieren, motivieren. Kostet Zeit, verdammt anstrengend, oft frustrierend. Aber wenn da eine mehr am Ende übrig geblieben sind, seid ihr schon zwei. Ich finde, das ist schon eine tolle Zahl.
Dankeschön.
Hallo, ich bin Melissa, ich bin 17 Jahre alt und Herr Friedmann hat ja gerade eben schon angesprochen, die Deindividualisierung. Und Frau Dr. Heinze, Sie forschen ja sehr viel im Bereich der Radikalisierung von Jugendlichen. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Radikalisierung der heutigen Generation dazu führt, dass mehr Angriffe auf die Menschenwürde ausgeführt werden?
Das ist eine sehr wichtige Frage, sehr spannende Frage. Wir haben tatsächlich einige Forschung dazu. Vielleicht als erstes, um ein bisschen Hoffnung auch zu stiften. Man hört ja auch medial häufig davon, es gäbe einen Rechtsruck in Deutschland und in Europa. Und wir haben auch das Gefühl, ja, die radikale und extreme Rechte, die diese Angriffe in den meisten Fällen zu verursachen hat, wird stärker. Und ich glaube, dass junge Menschen heute in einem Kontext aufwachsen, in dem zum Beispiel Parteien wie die AfD oder in anderen europäischen Ländern andere Rechtsaußenparteien einfach schon zum normalen Parteienspektrum dazugehören. Und das ist schwierig. Ja, sie haben dann zum Beispiel auch zunehmend das Gefühl, es ist eine ganz normale Partei wie jede andere und die kann man dann wählen vielleicht auch, wenn man zum Beispiel 18 Jahre ist. Und das ist ein Problem. Und wie konnte es dazu kommen? Da spielen drei große Faktoren eine Rolle oder drei große Akteure. Das sind einmal die Parteien selbst, wenn sie Positionen übernehmen. Es sind die Medien, die den öffentlichen Diskurs maßgeblich bestimmen. Und es ist die Zivilgesellschaft, vor allem auch, wenn sie still ist oder wenn sie nicht protestiert etc. Und ich glaube, eine Form, um gegen diese Radikalisierung auch anzutreten, ist, sich zu engagieren. In welcher Form auch immer. Ja, wir würden jetzt in der Partizipationsforschung sagen, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Man kann in Parteien gehen, man kann in soziale Bewegungen gehen, Fridays for Future, man kann online partizipieren, man kann in Schulen Workshops machen etc. Das sind alles kleine Puzzleteile, die dieser Radikalisierungs- und Normalisierungsschleife entgegenkommen können.
Eigentlich ist es ja auch die Aufgabe der Bundesregierung, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Welche Rolle könnte die Bundesregierung denn in der Frage der Normalisierung sein?
Eine sehr zentrale, weil wer ist denn die Bundesregierung? Im Endeffekt ja Parteienvertreter und Vertreterinnen. Das sind genau die Akteure, die ich gerade von den dreien genannt habe. Parteien und ihre Repräsentantinnen. Und eine wichtige Frage ist zum Beispiel, wenn wir über die Brandmauer diskutieren, nicht nur stimmt man ab mit zum Beispiel der AfD oder eben nicht, sondern auch übernimmt man ihre Position und Frames anderweitig. Wie spreche ich über Gegendemonstrantinnen? Wie spreche ich über bestimmte Themen? Ich glaube, da hat die Bundesregierung tatsächlich einmal eine große Verantwortung in der Frage, wie sehr werden Rechtsaußenpositionen normalisiert und zugleich natürlich auch die wichtige Aufgabe, reale Probleme zu lösen. Es heißt immer, ja, Politiker, Politikerinnen müssen einfach gute Politik machen, dann gehen Rechtsaußenparteien schon wieder weg. Ganz so einfach ist es nicht. Wir sehen, Rechtsaußenparteien haben auch eine mittlerweile wachsende Stammwählerschaft. Sie bauen sich eine wachsende solidarische Wählerschaft auf. Dem wird man nicht nur mit guter Politik entgegenkommen können. Aber die Unentschiedenen, die Unsicheren, die sagen, ah, ich bin zumindest nicht von den Akteuren überzeugt, die da gerade in der Bundesregierung sind, die kann man dann vielleicht doch mit solchen Positionen erreichen.
Ich würde ganz gerne eine Ergänzung machen, eine informative, weil das eben angesprochen worden ist. Auch wenn es so aussieht, dass eine AfD eine Partei wie alle anderen ist, muss man dann nur überlegen, wie ist Politik, wenn solche Parteien an die Macht kommen. Beispiel Ungarn. Pressefreiheit abgeschafft, Kultur- und Kunstfreiheit abgeschafft, Rechtsstaat insofern abgeschafft, als dass die Gerichte nicht mehr die Regierung beobachten und auch dann Gesetze außer Kraft setzen können und insgesamt für die Minderheiten ein deutlich aggressiveres Klima, weil in diesen Systemen der Minderheitenschutz, der ein demokratischer ist, nicht existieren muss. Parlamentarisch legitimiert, immer wir haben eine Mehrheit, aber was ganz, ganz wichtig ist für unsere Demokratie, Minderheitenschutz, ist dort nicht mehr gewährleistet. Und ich will das nur noch mal an dem Beispiel geben. Donald Trump brauche ich jetzt gar nicht noch zu nennen. Der bestimmt jetzt, wer im Weißen Haus über ihn journalistisch berichten kann oder nicht. Das sind autoritäre Zustände. Und da kann man noch so charmant oder uncharmant sein. Wir müssen hinter die Fassade schauen. Und weil Sie jung sind, schauen Sie sich doch noch mal an diesem Wochenende an, was die Nachwuchsorganisation der AfD wie alles gesprochen hat. Und wenn Sie sich das angehört haben, müssen Sie sich nur die Frage stellen, das kann man zum Beispiel in Schulen dann auch diskutieren, will ich, dass solche Leute, die so sprechen, so denken, über das Schicksal in Deutschland und mein zukünftiges Schicksal bestimmen? Ich bin sicher, die Antwort fällt klar aus. Aber tun Sie sich das an. Hören Sie sich diese Jugendorganisationen an, denn die repräsentieren in Anführungsstrichen Jugend. Ob Sie sie repräsentieren, können Sie dann selbst entscheiden.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Hallo, mein Name ist Mirja. Ich bin 14 Jahre alt. Und Herr Friedmann, wir haben ja darüber geredet, dass man in Impulssituationen, in von Emotionen geleiteten Situationen oftmals rassistische Aussagen tätigt oder jemanden beleidigt. Ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern man denn dieses, ich sage aus einem Impuls heraus, ein Vorurteil, das nun mal so in der Gesellschaft bekannt ist, ein sehr bekanntes Vorurteil, davon unterscheiden kann, ich treffe jetzt eine mutwillige rassistische Aussage.
Wenn Sie im Affekt eine ganz bestimmte Gruppe zu einer Sündenbockgruppe machen und sie dann auch noch beschimpfen und negativ konnotieren, dann steckt im Affekt etwas in Ihnen drin, was Sie bisher oder sonst beherrschen wollen. Aber es ist da. Sonst würde es ja nicht rauskommen. Also ich käme nicht auf die Idee, in einer sehr aufgewühlten Form ein rassistisches Wort zu sprechen. Und wenn ich das aber schon in mir habe, und jetzt wird es konstruktiv, jetzt erschrecken Sie bitte kurz, was habe ich da gesagt? Aber das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, hey, ist da was ich mit mir mal besprechen muss, an dem ich arbeiten muss? Und dann stellt man sich der Frage, wenn ich von der Gruppe gesprochen habe, wie kam das eigentlich, dass ich die Gruppe jetzt so auch beleidigt habe? Habe ich was von meinen Eltern gehört? Bin ich wütend? Habe ich was gelesen? Hat meine beste Freundin das dauernd erzählt? Also man fängt an zu denken, man fängt an zu reflektieren, das heißt kritisch und selbstkritisch mit sich umzugehen und öffnet Schicht für Schicht und vielleicht findet man den Ursprung, vielleicht auch nicht und endet damit, das wäre ein aufklärerischer Prozess, dass man sagt, was ich da getan habe, ist einfach nicht nachvollziehbar, rational. Ich versuche das zu vermeiden. Aber nehmen Sie Ihren Affekt ernst. Nehmen Sie ihn sehr ernst, weil es ist ein Maximum an Emotionen. Vorurteile sind nur Emotionen. Und so kommen die beiden Teile zusammen, reißen sie sie wieder auseinander.
Okay, also meine Frage hatte sich tatsächlich viel mehr darauf bezogen, wie ich dann als außenstehende Person, die eventuell auch in die Diskussionen verwickelt ist, aber nicht die Person ist, die diese Aussage tätigt, wie ich denn eventuell erkennen kann, kann ich das jetzt als mutwillige rassistische Aussage abtun und muss dagegen vorgehen? Oder kann ich es einfach als einen Emotionsausbruch
verbuchen? Die Bewertung der Aussage ist das, was wir zu diskutieren haben. Die Motive spielen erst einmal keine Rolle. Wenn jemand sagt, die sind alle sind dann ist das ein Grund, ob Affekt oder geplant, zu sagen, stopp, was hast du gerade gesprochen? Und ich würde davor warnen, zu sagen, das war ein Affekt, so in der Erregung. In der Erregung kommt meist Mehrheit heraus als in der Kontrolle.
Aber finden Sie denn nicht, es liegt ein Unterschied darin, ob eine Person ein bestimmtes Vorurteil, das in der Gesellschaft viel verbreitet ist, nun mal kennt und dann sehr wütend ist auf jemanden und dann mit dem Versuch, der Person weh zu tun, ihr dieses Vorurteil an den Kopf wirft, oder ob die Person dieses Vorurteil wirklich vertritt und verinnerlicht hat und es dann mit dieser Intention
spricht? In dem Moment, wo Sie auch im Affekt das sagen, haben Sie etwas Verinnerlichtes nach außen gesagt. Und der Schmerz, der dem anderen angetan wurde, die Kränkung, bleibt dieselbe. Und es ist kein Unterschied für mich in der Nachfrage, was hast du gerade gesagt? Es gibt keine mildernden Umstände.
Das heißt, meine Aufgabe ist es, sobald ich mitkriege, dass jemand eine rassistische Aussage oder was auch immer vorurteilbehaftete Aussage tätigt, sofort dagegen vorzugehen.
Also das sofort und das alles ist mir sehr streng und so. Es kann auch nach 3 bis 5 Minuten kommen. Aber man sollte in einem Raum, in dem so etwas gesagt wird, reagieren. Sonst vergiftet sich der gesamte Raum durch Handeln, durch Unterlassen.
Also ich bin Julia, bin 15 Jahre alt und ich habe eine Frage an Sie. Ich als jugendliches Mädchen bekomme oft durch Social Media mit, dass eine Debatte geführt wird, nämlich die Debatte über Abtreibung. Und in diesem Bezug wollte ich Sie fragen, wie es denn die Debatte über Abtreibung mit der Menschenwürde vereinbart ist.
Es ist eine schwierige Frage. Es ist eine Frage, die natürlich die unterschiedlichen politischen Parteien auch unterschiedlich beantworten. Es kommt jetzt sehr darauf an, wenn Sie sagen, ich kriege das mit, von wem kriegen Sie diese Posts mit, welches Framing kriegen Sie mit?
Die politische Auseinandersetzung ist, ab wann man nach der Zeugung von einem Menschen spricht. Die konservative Interpretation der Würde des Menschen ist unantastbar. Für ein Verbot von Abtreibung ist, dass das zum frühesten möglichen Termin stattfindet und deswegen irgendwelche Fristenlösungen und Ähnliches an sich nicht möglich sind. Religiöse Organisationen, und das sind alle 3 monotheistischen Weltreligionen, würden das immer als eine Erbsünde empfinden. Gott nimmt, Gott gibt. Modernere Auffassungen sprechen vom Spannungsfeld, das Recht der Mutter und das Recht des werdenden Lebens. Wir haben eine Kompromisslösung seit langem, Paragraph 218, mit einer Frist. Gleichzeitig aber ist immer der Staatsanwalt vor der Tür. Ich finde, dass in einer modernen Welt Frauen die Möglichkeit haben müssen, selbstbestimmt darüber nochmal eine Entscheidung zu haben, ob sie Mütter werden wollen. Wie weit man das aber jetzt im Detail, und das hat immer was mit der Würde des Menschen zu tun, vereinbart ist ein immerwährender, immer wieder neukehrender Verhandlungsversuch. Wir stehen momentan, wo wir sind, und jetzt wird Ihre Generation die nächsten Interpretationen durchführen. Wichtig ist, Würde des Kindes und Würde der Frau sind 2 Subjekte, die Menschenwürde beantragen, auch die Persönlichkeitsrechte beantragen, aber vor allen Dingen auch beantragen für sich, ich kann entscheiden, was in meinem Körper passiert und nicht irgendein Staat oder geschweige denn Männer.
Okay, also vertreten Sie sozusagen, dass wenn man einer Frau generell verbietet, abzutreiben, dass es gegen die Menschenwürde ist?
Ich glaube, dass das generelle Verbot ein machistisches, umgesetztes Gesetzeswerk wäre, was man kann, aber in einer modernen Gesellschaft, in der die Frauen emanzipativen Rechte noch immer nicht angekommen sind, aber auf dem Weg sind, wäre das für mich ein furchtbarer Rückschlag für das Wahlrecht, der Selbstbestimmtheit und der Würde der Frau. So, das war schon alles sehr spannend und ich bedanke mich auch in unser beider Namen für diese wunderbaren Fragen, die, wie Sie auch merken, ganz schön komplex sind und uns auch manchmal zum intensiven Nachdenken führen müssen. Die Überschrift der nächsten Fragen ist Demokratie und Verantwortung. Wenn ich es nochmal sagen darf, die Freiheit, wie wir sie in der Demokratie empfinden, staatstheoretisch und rechtsphilosophisch, ist, dass Demokratie nur dadurch lebt, dass der Bürger, der Mensch als einmalig gesehen wird, mit einer maximalen Selbstbestimmung und damit mit einer maximalen Freiheit. Die maximale Freiheit ist aber immer gekoppelt an der Verantwortung. Man macht dich verantwortlich für was du tust. Und darüber wollen wir jetzt diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Wenn Sie sich vorstellen, freuen wir uns auf Ihre Fragen.
Hallo, mein Name ist Alexander. Ich bin 19 Jahre alt. Meine Frage geht an Sie, Frau Dr. Heinze. Und zwar beobachte ich, wenn ich Nachrichten schaue, immer mehr, dass es politische Gewalt gegen Politiker gibt und auch gegen Lokalpolitiker. Und da ist meine Frage an Sie, inwieweit diese Angst davor, in die Politik zu gehen, die Funktionsfähigkeit der Demokratie einschränkt.
Eine korrekte empirische Beobachtung, würde ich als Wissenschaftlerin sagen. Das ist tatsächlich auch im europäischen Vergleich sehr erstaunlich. Es gibt Kollegen, Kolleginnen in der Politikwissenschaft von mir in Oslo, die europaweit politische Gewalt monitoren und die eigentlich sehen, dass politische Gewalt zurückgeht, tendenziell seit den 90er Jahren. Und Deutschland und Griechenland sind die beiden einzigen Ausreißer. Und Deutschland tatsächlich auch im erheblichen Maße. Also die politische Gewalt in Deutschland steigt und sie steigt vor allem auch in Ostdeutschland. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das so und was für Konsequenzen hat das? Ich glaube, das warum ist das so, haben wir schon ein bisschen angerissen. Aus Worten werden Taten, aus Bedrohungen werden tatsächliche politische Gewaltakte. Konsequenzen habe ich selbst in meiner Forschung auch schon gesehen. Ich habe zum Beispiel ein Projekt gemacht mit Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen in Ost- und in Westdeutschland, wie sie auch in ihren Kommunen umgehen mit den Bürgern und Bürgerinnen, auch mit den AfD-Fraktionen, ihren Stadträten etc. Und sie haben gesagt, ein großes Problem, das wir haben, ist, dass die Debattenkultur in unseren Stadträten und Kreistagen immer mehr verloren geht, immer mehr unter Druck steht, dass immer mehr Anfeindungen gibt und vor allem auch gegen Frauen und dass immer weniger Leute Lust haben, sich das anzutun. Warum sollte ich als Ehrenamtliche meine Freizeit abends im Stadtrat vielleicht noch verbringen, dafür, dass ich dann da angefeindet werde, Leute vor meinem Haus stehen? Das heißt, das hat tatsächliche negative Konsequenzen für die Demokratie. Denn man würde sagen, in der Parteienforschung, all politics is local. Im Endeffekt, alle gucken auf die Bundesregierung und so. Aber wo passiert denn Politik auch? Wo werden Leute zuerst aktiv? Wo treten sie auch in Parteien ein? Es passiert sehr viel auf der lokalen Ebene. Wenn ich da niemanden finde, der sich tatsächlich vor Ort auch engagiert, weil das Klima zunehmend vergiftet ist, dann ist das ein sehr großes Problem für die Demokratie.
Denken Sie, dass da die Hemmschwelle auch gesunken ist durch Radikalisierung in der Parteienlandschaft oder dass es auch abseits davon noch Gründe gibt dafür?
Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Also es ist einmal in der Parteienlandschaft und man kann es benennen, der Einzug der AfD in die verschiedenen Parlamente von der lokalen Ebene bis in die Bundesebene hat dazu geführt, dass die Debattenkultur sich verändert hat. In meiner Forschung habe ich selbst mir zunächst die Länderparlamente angeschaut, also auch zum Beispiel den Landtag von Rheinland-Pfalz. Geschaut, was ist passiert, als die AfD da eingezogen ist. Und man sieht auch Obstruktionstaktiken, würde man sagen, in der Politikwissenschaft. Also das gezielte auch Grenzverschieben, was wir schon besprochen haben, auch Normen, zum Beispiel, indem man Anträge immer wieder einbringt, bestimmte Anfragen einbringt, was ein gutes Recht ist in der Demokratie als Opposition, aber auch ohne Sinn und Verstand, um Feindbilder irgendwie zu markieren, um Informationen immer und immer wieder in ähnlicher Form über Geflüchtete zu erfahren. Und das vergiftet einmal natürlich die parlamentarische Arbeit, aber auch die Debatte in den Parlamenten. Und darüber hinaus ist es natürlich nicht nur die AfD, es ist auch ein größeres Umfeld und es sind die drei Akteure, über die ich vorhin schon gesprochen habe, also auch ein öffentlicher Diskurs, in dem es vielleicht zunehmend auch völlig normal ist, über sehr migrationskritische Dinge zu sprechen, bestimmte Wörter zu benutzen etc. All das trägt dazu bei, dass bestimmte Positionen normaler werden.
Hallo, ich bin Emma, ich bin 18 Jahre alt und wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Streiten geredet. Ich würde den Fokus gern noch mal ein bisschen mehr auf Social Media dabei rücken. Ich beobachte in meinem privaten Umfeld, dass Jugendliche durch ihren Social Media Konsum extrem in ihrer Meinung konstant legitimiert werden und bestätigt werden durch Inhalte, die ihnen immer wieder zustimmen. Und dadurch kann es halt auch passieren, dass wenn man in den Diskurs mit Menschen geht, eigentlich man schon bei bestimmten Personen weiß, okay, die werden ihre Meinung, egal welche Argumente man bringt, nicht verändern. Und da wäre meine Frage jetzt, wie schaffen wir einen offenen politischen Dialog, wenn die Meinungen durch Social Media immer extremer und auch immer festgefahrener vor allen Dingen werden?
Um es mal sehr deutlich zu sagen, ich streite nicht über Meinungen, ich streite über Argumente. Sind die Argumente da, gibt es die Möglichkeit, Argumente zu interpretieren, nicht sie zu bezweifeln. Das ist das, was die Populisten und Extremisten wollen. Sie wollen uns die Argumente wegnehmen und die mit einer Lüge und damit mit einer Unmündigkeit ersetzen. Sie gehen in die Schule, damit sie mündig werden. Sie lernen zu lernen, sie lernen zu überprüfen, was ist ein Fakt, was ist eine Tatsache, damit sie nicht, entschuldigen den Ausdruck, veräppelt werden von irgendwelchen Gaukler der Politik, die nicht nur in den extremistischen Parteien sind, die ihnen ein X für ein O vorspielen wollen, umgekehrt. Das ist sehr wichtig, weil das ist nicht nur eine Frage des Extremismus. Politik neigt dazu, sich in einer Schönfärberei die eigenen Werbeblöcke zu bauen, selbst wenn sie gerade das Gegenteil tun, was sie uns versprochen haben, werden sie uns erklären, das gehört zu unserem Konzept, lasst euch davon nicht irritieren, wir kommen bestimmt an ein Ziel. Gefährlich wird es aber dann, wenn Extremisten die Wahrheit, die Tatsache in die Tonne werfen und uns mit den Lügen beglücken wollen. Die Lüge bedeutet, dass wir nicht mehr reden werden können untereinander, weil wenn die Erde rund, eine Scheibe und jetzt auch ein Dreieck geworden ist, wie wollen wir dann über Klima, Erde, Universum reden? Und hier gilt es, dagegen zu halten. Die erste Arbeit, die zu leisten, ist Recherche, 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 qualitative Argumente finden und das Gespräch auf Argumente lenken. Und das kann man relativ einfach. Ich habe deine Meinung verstanden, ich teile sie nicht, aber lass uns doch mal sehen, wie begründest du deine Meinung? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Das ist eine Hilfe, wenn man in so einer Situation ist.
Aber gerade bei dieser Argumentationsstrategie, die Sie jetzt erwähnt hatten, stoße ich immer wieder auf das Problem, dass halt wissenschaftliche Fakten, die eigentlich ja objektiv faktisch sind, immer wieder subjektiv als eine bestimmte Meinung dargestellt werden, obwohl sie eigentlich der Konsens sein sollten. Und da fällt es mir persönlich manchmal schwer, darauf einzugehen. Wie würden Sie das denn dann machen?
Mir fällt es auch furchtbar schwer. Und manchmal ist es nicht nur schwer, manchmal kommen dann sehr schnell Aggressionen, Kränkungen bis hin, du hast doch keine Ahnung, du bist doch blöd, du redest Quatsch. Ich glaube, die Alternative des verantwortungsvollen Gesprächs hat am Ende immer einen Anhänger mehr als des aggressiven Geschwätzes, das auf die Dauer einem nur noch ermüden kann. Der Versuch ist es wert, vernünftig zu bleiben.
Mein Name ist Julius und ich bin 16 Jahre alt und meine Frage richtet sich an Sie, Frau Dr. Heinze. Ich persönlich nehme in Diskussionen mit Altersgenossen oder auch in Interviews teilweise die Tendenz wahr, Wissen vorzutäuschen, um nicht uninformiert zu wirken. Die Medien bieten die Möglichkeit, sich zu tagespolitischen Themen zu informieren. Ich frage mich, inwiefern man in der Verantwortung steht, sich durch Medien zu informieren, damit die Demokratie funktioniert.
Ja, damit sprechen Sie einen wichtigen Akteur auch in unserem politischen System an, die Medien. Denn wie bekommen wir denn politische Informationen über zum Beispiel, was vorhin angesprochen wurde, was die Bundesregierung macht? Die wenigsten haben einen direkten Draht nach Berlin. Insofern gibt es schon einen Hinweis darauf, natürlich spielen die Medien eine große Rolle. Wir sehen natürlich heute einen zunehmenden Pluralismus auch, und zwar nicht nur einen demokratischen Pluralismus der Medien. Wir sehen zunehmend, dass es auch sogenannte alternative Medien gibt, die natürlich auch andere Themen setzen, andere Frames auch verbreiten etc. Und wenn man sich anschaut, wer wie sich informiert, sehen wir natürlich, dass zunehmend über Online-Medien sich informiert wird. Klar, das gilt für alle Altersgruppen tatsächlich. aber vor allem bei den jungen Leuten zunehmend auch rein Social Media bedingt sich informiert wird. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ich habe zum Beispiel einige Kollegen, Kolleginnen in der Politikwissenschaft, die geben sich das jeden Tag und lesen Medien von links nach rechts. Einfach damit sie verschiedene Perspektiven auf eine bestimmte Sachfrage bekommen. Eigentlich, wenn man Zeit und Ressourcen hat, ist das eine ziemlich gute Idee. Ja, nicht nur in der eigenen Social-Media-Bubble zu bleiben und vielleicht dem eigenen Algorithmus hinterherzulaufen und aktiv sich zu informieren. Aber es ist natürlich sehr mühsam. Und deswegen, glaube ich, aber müssen wir uns die Mühe machen, unterschiedliche Medien auch zu konsumieren, gerade weil zunehmend auch Algorithmen eine Rolle spielen, weil zunehmend auch antidemokratische Kräfte, mediale Diskurse natürlich versuchen auch zu aktiv zu beeinflussen.
Und inwiefern sehen Sie die Verantwortung, sich auch zu Themen zu informieren, die vielleicht abseits des tagespolitischen Diskurses nur stattfinden, also da noch mal ein bisschen mehr in die Theorie zu gehen?
Hätten wir ganz viel Zeit und Ressourcen, würde ich sagen, oh bitte, ganz viel. Es gibt dieses Buch Stop Reading the News, wo der Autor argumentiert, wir müssen einfach aufhören, überhaupt Medien zu konsumieren. Das macht uns total wuschig. Wir kriegen dadurch Ängste. Wir sind die ganze Zeit so im Panikmodus. Morgens gleich erstmal irgendwie die ersten Horrornachrichten am Frühstückstisch. Das ist psychisch sozusagen nachgewiesen, dass der heutige mediale Diskurs etwas mit uns macht. Und das spricht dafür, tatsächlich weniger ständig alle 15 Minuten irgendwie auf bestimmte Seiten zu gehen, sondern sich eher in der Tiefe mit Themen zu beschäftigen. Aber auch hier, glaube ich, ist es eine Ressourcenfrage. Für mich als Politikwissenschaftlerin ist es ehrlich gesagt auch, es ist utopisch zu sagen, ich höre auf über Politik irgendwie tagespolitisch mich zu informieren, ich mache einfach meine Forschung. Ja, in einer idealen Welt wäre das vielleicht so, trotzdem sind wir natürlich als mündige Bürger und Bürgerinnen auch in der Verantwortung zu wissen, was passiert da gerade, was wird gerade im Bundestag diskutiert, muss ich vielleicht aktiv werden, möchte ich demonstrieren gehen, möchte ich irgendwas tun. Insofern ist es, glaube ich, beides, tagespolitisch sich zu informieren, aber vielleicht auch ab und zu auch mal über den Tellerrand zu schauen.
Eine kurze Bemerkung, wir sprachen ja vor ein paar Minuten über Sprache. Ich würde doch alle darum bitten, nicht von den sozialen Medien zu sprechen. Es sind soziale Plattformen. Es ist nichts anderes als ein Angebot, wo Leute alles reingeben können. Medien haben eine Definition, nämlich, dass sie professionell durch Journalisten und Journalistinnen einen Filter haben, die aussuchen, dass das die Fakten sind, die deutlich machen, das ist meine Meinung. Das gibt es auch in der digitalen Welt. Aber soziale Medien wie TikTok und Schmicktok sind keine Medien. Und wenn man alleine sich das schon bewusst macht, dass soziale Medien keine sind, sondern nichts anderes als private Angebote von höchst kommerziell manipulierten Algorithmen, dann wird man auch in der Verantwortung kritischer, was man da zur Kenntnis nimmt und was man dann wieder ausspuckt, ohne darüber nachgedacht zu haben.
Denken Sie, man kann trotzdem sich durch TikTok informieren, wenn man eben dann weiter nach Quellen sucht?
Wenn man vorher schon ein bisschen nach Quellen gesucht hat, wenn man vorher seiner Verantwortung entsprechend ein bisschen sich schon vorbereitet hat, wird man durch TikTok deutlich weniger manipulierbar. Man hat schon ein Wissen und ein Gefühl dafür. Und wenn man dann etwas sieht, was einem richtig irritiert und nachträglich noch mal guckt, gibt es andere Quellen dafür oder nicht, dann würde ich sagen, ist es das perfekte Umgehen mit den Angeboten, die wir haben. Wir gucken uns den Fun an, wir gucken uns die Propaganda an, aber wir erkennen sie. Und das ist das Wichtigste. Wir haben ein Bewusstsein, uns nicht berieseln zu lassen. Sie sollten auch irgendwann mal, wenn ich was gesagt habe, noch mal nachprüfen, stimmte die Zahl, die Friedmann gesagt hat. Also kritisches Umgehen mit dem, was andere sagen, auch unter Kumpels, auch in Schulen, ist sowieso etwas ganz Großartiges.
Guten Abend, mein Name ist Magnus, ich bin 17 Jahre alt. Herr Friedmann, wir leben in einer Krisenzeit. Wir haben Kriege wie den Ukraine-Krieg oder auch in Gaza, also den Nahostkonflikt. Wir haben eine Klimakrise, eine Wirtschaftskrise und eine Demokratiekrise, egal ob jetzt national oder international. Ich merke, die Jugend hat ein großes Verantwortungsbewusstsein, diese Probleme zu lösen. Aber Sie stehen eigentlich alleine da. Die Institutionen versagen, die Bundesregierung versagt ganz oft, beziehungsweise der Bundestag. Und außerdem erlebe ich, wie Ältere ihre Verantwortung auf die Jüngeren ablegen. Also frage ich Sie, kann die Jugend das überhaupt stemmen?
Also erstens, meine Generation, ich bin 69 bis 50, tragen die Verantwortung über den Zustand der Bundesrepublik Deutschland, wie es heute ist. Sie sind an den Machtstellen gewesen, sie sind es immer noch. Und alles, was wir heute an Ergebnissen, Zwischenergebnissen, im Guten und im Schlechten haben, ist unsere Verantwortung. Und wenn die nicht übernommen wird, dann ist das nicht nur nicht demokratisch, sondern feige und hilft auch nicht weiter. Die Krisen, die Sie bezeichnet haben, haben fast alle junge Generationen. Es gab immer Kriege auf dieser Welt. Was ist das Besondere an der Zeit jetzt und Ihrer Generation? Dass Sie so wenige sind. Die größte Krise für die Jugend ist der demografische Wandel. Erstens wahlpolitisch schaue ich mir immer die größte Wahlgruppe an und gehe strategisch, das ist nicht mal opportunistisch, danach vor, ich sichere mir meine Wählerbeute. So, da sind die jungen Leute relativ ein kleiner Kreis. Zweitens hat die Lösung all der Probleme, die wir heute haben und die unsere Generation verursacht hat, auch den demografischen Wandel. Weil seit 20 Jahren alle Regierungen, alle Parteien immer noch das Narrativ gespielt hat, wir sind kein Einwanderungsland und der Fremde, der andere, den wollen wir nicht. Es gab einen Wahlkampf eines CDU-Mannes, das hieß Kinder statt Inder. Ergebnis keine Kinder und keine Inder. So, und diese Problematik, dass Sie eigentlich eine Minderheit im Land geworden sind, wird es für Sie schwerer machen, sich politisch das zurückzuholen, was Sie mindestens brauchen. Wir sehen es jetzt bei der Debatte über die Rente. Die einzige Möglichkeit, und ich bin eine Minderheit, sich zu emanzipieren, ist mit Intelligenz und mit Kreativität in den politischen Raum zu gehen. Aber intelligent und kreativ, Koalitionen zu schließen. Gibt es andere, die bei diesem Punkt genauso wie wir ein Interesse haben, dass das politisch anders entschieden wird? Ran an die Freunde. Und wenn das endlich ein bisschen lauter und kreativer und besser funktionieren würde, und so ist Politik auch, dann wird selbst der taubste Politiker, der mittlerweile diese Taubheit selbst mit einem Hörgerät nicht kompensieren kann, Sie aber hören. Denn der politische Instinkt ist immer ein Machtinstinkt.
Also Sie selbst haben gesagt, wir sollen uns laut machen und die Demokratie schützen. Genauso haben Sie auch gesagt, dass es sehr möglich ist, dass Deutschland in 10 Jahren keine Demokratie mehr ist. Das macht mir jetzt persönlich erstmal Angst. Deswegen wollte ich fragen, Sie haben es gerade schon so grob angesprochen, was wären denn konkrete Maßnahmen, die die Jugend tatsächlich tun könnte?
Ich glaube tatsächlich, dass niemand mehr hier garantieren kann, dass in 8 oder 10 Jahren Deutschland eine Demokratie sein kann. Wir haben es in anderen Ländern gesehen. Und wenn man die mathematischen Zahlen der AfD und der anderen Parteien sieht, ist das nicht mehr auszuschließen. Aber Moment mal, Leute, wir sind Dezember 2025. Jeder Tag ist ein wunderbarer Tag. Was soll man tun? Rausgehen, Gruppen bilden, Koalitionen bilden, in der Klasse nerven, den Lehrer nerven. Eigentlich alle nerven mit dem schönsten Nervenreiz, den es gibt. Freiheit. Raus, streiten, reden, diskutieren, Lust haben am Diskutieren. Das ist die Verantwortung des Demokraten.
Das klingt zwar jetzt alles sehr schön und wunderbar, dass wir alle Probleme mehr oder weniger lösen können. Jedoch ist es ja einfach die Realität, dass es gewisse Grenzen gibt, wo wir oder unser Einfluss nicht mehr wirklich funktioniert. Also die Jugend kann jetzt nicht jedes Problem irgendwie lösen. Und also natürlich nicht, ja. Also mich würde jetzt interessieren, wo wäre denn zum Beispiel eine klare Grenze, was kann die Jugend nicht erreichen? Weil ich bin mir sehr sicher, dass die Jugend nicht alles erreichen kann.
Glauben Sie mir, niemand erwartet, dass Sie jetzt als 20-Jährige die Welt retten. Da sind noch ein paar 40-Jährige dabei, die haben auch noch lange die Welt zu retten. Und selbst die 60-Jährigen sind immer noch in Elitefunktion und müssen ihren Verantwortungen gerecht werden. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben kann, selbst kurz vor dem Tod, glauben Sie immer noch daran, dass Sie andere und sich verändern kann. Wenn Sie das nicht mehr glauben und stehen bleiben, zerbröseln Sie in Höchstgeschwindigkeit. Das ist bei Ihnen jetzt eine Aufgabe von weiteren 60 Jahren statistisch. Viel Spaß damit. Danke.
Mein Name ist Torben, ich bin 17 Jahre alt und meine Frage geht an Sie, Frau Dr. Heinze. Ich habe nämlich festgestellt, dass viele Jugendliche zwar sich im politischen System beteiligen, jedoch aber nicht wirklich wissen, wie viel ihre Stimme wirklich wert ist. Und meine Frage ist daher an Sie, wiefern Sie glauben, dass die Parteien diese Ungewissenheit oder diese Unterschätzung ausnutzen, dass Jugendliche nicht wissen, wie viel ihre Stimme eigentlich wert ist?
Tatsächlich sehen wir im demografischen Wandel, dass zum Beispiel die 18- bis 29-Jährigen nur 13% der Wählerschaft ausmachen. Empirisch macht es keinen Sinn für die Parteien, sich nach dieser Wählergruppe zu richten. Es ist auch für sie als Individuum eine eigentlich irrationale, erstmal zur Wahl zu gehen, weil in den wenigsten Fällen eine Stimme zählt. Es ist sozusagen eines der klassischen Demokratieparadoxen, dass es eine sehr, sehr normativ verankerte Frage ist, inwiefern beteilige ich mich, obwohl es eigentlich trotzdem um das Kollektiv geht. Bei den Parteien würde ich sagen, eines der Dinge, die man tun kann, und jetzt kommt vielleicht die Parteienforscherin in mir raus, ist tatsächlich in die Parteien zu gehen. Parteien sind unglaublich uncool, sie sind in der Kritik, man spricht seit den 80er Jahren mittlerweile von der Krise der Parteien, vom Tod der Volksparteien, trotzdem sind es die zentralen Akteure unserer Demokratie. Wer entscheidet denn in der Bundesregierung?
Steht übrigens im Grundgesetz.
Wer entscheidet das denn? Und wir sehen, dass die Mitgliedszahlen der Parteien tendenziell nicht nur in Deutschland, auch in Europa nach unten gehen. Die großen Parteien, die frühen Volksparteien, CDU und SPD überaltern. Die neueren Parteien, die Grünen, die Linke, auch die AfD, tendenziell etwas mehr hinzugewinnen. Und tatsächlich ist es auch eine Frage, wer bestimmt denn innerparteilich zum Beispiel, wie die Partei zu einzelnen Sachfragen steht. Wenn dort junge Menschen sich von vornherein selbst ausschließen, haben sie gar keine Chance, repräsentiert zu werden. Sie haben auch keine Chance, junge Kandidierende auf Wahllisten zu stellen, wenn sie nicht in der Partei sind. Sie haben praktisch schon von vornherein in diesem Teufelskreis der Partizipation, so nennen wir das, verloren.
Die Macht, ja. Die politische Macht liegt bei Parteien.
Ja. Hallo, ich bin Anna, ich bin 18 Jahre alt und meine Frage richtet sich an Sie, Herr Friedmann. Und zwar in unserem Sozialleistungskurs diskutieren wir über verschiedene Themen und immer wieder kommen wir dabei zurück auf das Thema der AfD und dass die AfD über soziale Plattformen auch immer wieder mehr Reichweite gewinnt und dass halt auch seit Jahren immer wieder junge Menschen angesprochen werden und auch nachhaltig eine Basis für die AfD bei jungen Menschen bilden. Und meine Frage ist jetzt an Sie, meine Befürchtung ist auch ein bisschen, dass andere Parteien diesen Vorsprung nicht mehr aufholen können. Und meine Frage ist jetzt konkreter, wie können Parteien das denn noch aufholen oder können sie es überhaupt noch aufholen?
Ihre Befürchtung ist berechtigt. Wir wissen, dass die AfD so viel in den sozialen Plattformen so viel ausgibt und das seit Jahren wie alle demokratischen Parteien zusammen. Ich verstehe nicht, warum die demokratischen Parteien es nicht machen. Sie müssen die Hoheit gerade in den sozialen Medien zurückgewinnen.
Hallo, mein Name ist Julia, ich bin 16 Jahre alt. Aber Sie hatten heute Abend schon einmal die neue Jugendorganisation der AfD angesprochen. Und dort waren natürlich sehr viele Leute auf dieser Messe in Gießen waren anwesend, sehr viele Jugendliche. Es gab aber auch Demonstrationen mit 10.000 von Leuten. Und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass jugendliche Leute sich immer mehr politisch engagieren und auch Interesse zeigen. Und meine Frage war jetzt, führt dieses gesteigerte politische Interesse und Engagement wirklich, also zwingend zu einer stabilen Demokratie oder hat das eventuell auch Nachteile?
Also was eine stabile Demokratie ist, kann ich nicht beurteilen. Wir merken, wenn die Demokratie nicht stabil ist. Eine Demokratie ist immer dann in Gefahr, wenn strukturell, also substanziell und in den Organisationen es anfängt zu zerbröseln. Das ist zum Beispiel, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Und wenn, wie es jetzt passiert, eine Partei des Hasses, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Wer sagt, die Würde des Menschen ist antastbar, steht nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Zerstörung durch die Institutionen beginnt. Das ist das eine. Die Demonstrationen finde ich ganz, ganz beeindruckend und großartig. Jede Demonstration ist Sauerstoff für die Demokratie. Jeder Schläger in der Demonstration ist Gift. Und die Jugendorganisation, die sich ja jetzt gegründet hat. Dieser Jugendorganisation kann man der AfD nur dazu gratulieren, dass sie noch schlechter und schlimmer und gefährlicher gnadenloser Menschen verachtet und über sie gesprochen hat, so hoffe ich, dass man nach einigen Monaten der Beobachtung dann doch zu einem Verbotsantrag kommen kann.
Mein Name ist Maria und ich bin 15 Jahre alt. Meine Frage richtet sich an Sie, Frau Dr. Heinze. Im Podcast Auf den Punkt der SZ vom 29.11. sprechen Sie vor allem über diese Jugendorganisationen wie die Generation Deutschland, die jetzt neu gegründet wurde und die Nachfolgerin der alternativen Jugend ist. Auch sprechen Sie über die Radikalisierung von Jugendlichen. Dazu möchte ich Sie fragen, warum Jugendliche mehr und mehr extrem wählen und ob es dafür einen bestimmten psychologischen Hintergrund gibt.
Wir wissen aus der Forschung tatsächlich, dass junge Menschen aus verschiedenen Gründen in politische Organisationen rutschen. Das ist häufig erstmal so ein ganz normaler sozialer Grund. Was wir bei der Jugendorganisation der AfD sehen, ist, dass sie schon wirklich sehr gut auch mobilisieren und sehr gut auch diese sozialen Faktoren gespielt haben. Mit Online- und auch mit Offline-Angeboten. Also mit, ich habe das häufiger mal beschrieben, mit Aperol-Spritzabenden. Einfach Sachen, die jetzt erstmal total harmlos wirken, die wir aber im europäischen Kontext kennen als Einstiegstor in eine politische Welt. Und tatsächlich ist es häufig das Soziale, was zuerst kommt und dann die zunehmende Radikalisierung. Ich war selbst in Gießen vor Ort und habe mir die Reden da angeschaut, habe mir auch im Foyer die Merchandise-Produkte angeschaut und ja, das ist auf jeden Fall radikal bis extrem, was da ausgestellt wurde, aber ich glaube nicht, dass viele das so wahrnehmen.
Stichwort Frieden und Krieg. Wir müssen zum ersten Mal miteinander verhandeln. Und hier wird es wirklich so sein, aber das ist so in jeder Generation gewesen. Es sind die Jungen, die in den Krieg gehen. Deswegen sind die Generäle, die alten Säcke, dann oft sehr gemütlich irgendwo geschützt und die Jungen sterben dafür. Aber ist es die Verantwortung als wehrhafte Demokratie, sich von innen und von außen zu verteidigen gegen Menschen, die diese Demokratie zerstören wollen oder sie nicht respektieren? Und deswegen ist unser letztes Thema, was wir mit Ihnen verhandeln wollen, Demokratie und Krieg. Bitte schön.
Ganz genau. Mein Name ist Jakob, ich bin 15 Jahre alt und ich hätte zuerst einmal eine Frage an Sie. Und zwar handelt es sich jetzt gerade um das wohl aktuellste Thema für uns Jugendliche. Und zwar wurde am Freitag über den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes abgestimmt vom Bundestag. Und darüber habe ich mich auch im Vorhinein mit ganz vielen Bekannten darüber ausgetauscht, darüber geredet, darüber diskutiert, was halten wir davon. Und ich habe gemerkt, dass da die Meinungen ganz weit auseinandergehen. Es gibt Menschen, die sind total dafür, es gibt Menschen, die sind total dagegen. Eben wieder diese Extreme. Und da hätte ich mich zuerst einmal gefragt, was Sie denn jetzt von diesem neuen Modell halten.
Ich fand es unverantwortlich, dass die Politik, und zwar überparteilich, die Wehrpflicht ausgesetzt hat. Die Wehrpflicht ist übrigens nicht alternativlos, dass man mit der Waffe unterwegs ist, sondern nach wie vor ist die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern und in einem sozialen Beruf ein Jahr lang oder wie lange die Wehrpflicht ist, einen Dienst an die Gesellschaft zu leisten, möglich. Es bleibt aber dabei, verteidigen werden die Jungen und das sind Sie.
Sie sind ja jetzt auch Vater und aus der Sicht vielleicht nochmal, was würden Sie davon halten, dass Ihre Söhne gegebenenfalls auch eingezogen werden? Vielleicht nicht unbedingt für den Krieg, aber einen entscheidenden Teil von ihrem Leben für Deutschland im Prinzip opfern, für Deutschland einsetzen, obwohl sie vielleicht in der Zwischenzeit studieren könnten, Dinge erreichen könnten, die vielleicht viel wichtiger wären, als in der Kita zu unterstützen.
Ich bin der Meinung, dass ich nicht für meine Söhne sprechen darf. Das müssen sie selbst entscheiden. Aber ich kann für mich sprechen. Ich verteidige das Land nach innen. Jeden Tag, in dem ich unterwegs bin, ist dieses Gesicht, und das jetzt schon seit 50 Jahren, unterwegs und verteidigt die Demokratie nach innen. Ich kann nur in Freiheit leben, weil ich meine Klappe nicht halten will. Also will ich in einem Land leben, wo ich meine Klappe öffnen kann, ohne Angst zu haben, abgeholt zu werden. Sie wollen vielleicht in einem Land leben, wo Sie Ihre sexuelle Identität leben können, welche auch immer es ist. Also kämpfen Sie für die Demokratie, immer auch für sich. Ich mag nicht die, die die Welt retten wollen. Ich bin auch einverstanden mit denen, die ganz egoistisch sagen, Demokratie ist cool, weil wir alle sein können, wie wir wollen. Ich übrigens auch. So, ich mache das jeden Tag. Sie sehen mich nicht als traurigen, fast 70-jährigen Mann. Ich bin äußerst beflügelt, auch heute Abend wieder, Gerade weil ich mit Ihnen jungen Leute rede, morgen früh wieder aufzustehen und was zu machen. Sie auch?
Ja, hallo, ich bin Dario, ich bin 17 Jahre alt und ich habe eine Frage an Sie, Frau Dr. Heinze. Und zwar, ich bin 08er Jahrgang und ich habe ganz, ganz viele Freunde, auch mich mit einbeschlossen, die wirklich keine Lust haben auf diesen Wehrdienst, wie er jetzt wahrscheinlich eintreten wird. Und trotzdem werde ich einen Brief erhalten und trotzdem werde ich diesen ausfüllen müssen. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, in der ich nicht wirklich repräsentiert werde von der Bundesregierung. Es wird nicht viel für mich gemacht. Ich habe eher das Gefühl, es wird was gegen mich gemacht. Warum sollte ich in so einer Welt motiviert sein für so eine Wehrpflicht? Warum ich?
Wir kommen im Endeffekt bei dem Warum auch wieder auf die Fragen der politischen Willensbildung und der Parteien. Es gibt einen massiven politischen Generationsgerechtigkeitskonflikt auch dadurch, dass es viel mehr ältere Menschen in Parteien gibt, die über diese Fragen entscheiden im letzten Ende, als es junge Menschen in Parteien gibt. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat es sich an einigen Themenfeldern aufgestaut, dieser Generationenkonflikt auch. Wir hatten erst die Klimaproteste, wir hatten dann Corona, junge Menschen mussten vor allem zurückstecken. Das ist mittlerweile auch nicht, immer noch nicht gut aufgearbeitet. Jetzt die Frage von Krieg, Kriegen muss man ja sagen. In der Politikwissenschaft sprechen wir mittlerweile von einer Polykrise. Eine Krise, die sich auch gegenseitig verstärkt. Man weiß gar nicht, wo man noch zuerst hinschauen kann. Ich glaube, dass man anfangen muss, es nicht individuell zu sehen, sondern organisatorisch zu sehen und sich zu fragen, was kann ich dagegen tun, wenn ich mich jetzt nicht repräsentiert fühle? Habe ich denn was getan, um tatsächlich meinen politischen Willen auch zu äußern? Habe ich das in einer Organisation getan? Habe ich das in Protesten getan? Habe ich das auf Social Media getan, im Gespräch mit Schülern und Schülerinnen, Mitschülern? Ich glaube, das ist der erste Weg, um irgendwie für mehr Generationengerechtigkeit auch zu sorgen. Aber es ist, und da drehen wir uns jetzt im Kreis, es ist auch empirisch tatsächlich eine sehr schwere Frage.
Aber jetzt würde ich gern Ihnen eine Frage stellen. Es ist empirisch und es gibt zu wenig Jugendliche, alles klar. Ich möchte von Ihnen etwas wissen. Sie leben in Deutschland. Jemand greift Deutschland an. Und jetzt? Wir haben in der Verfassung, jetzt sind wir ja wieder bei der Demokratie und der Verfassung, es gibt eine wehrhafte Demokratie. Eine wehrhafte Demokratie muss Angriffe von außen, Angriffe von innen verteidigen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, shit, es hat mich erwischt, es erwischt immer irgendein Jahrgang. Was glauben Sie, was die Rentendiskussion gerade auch hat? Nur bei denen geht es um ein paar Jahrzehnte später. Soll der Renteneintritt mit 63, 64 oder 100 beginnen? Auch die streiten sich genau um, warum muss ich jetzt die A-Karte haben? Aber es bleibt doch dabei. Sie sind ein Bürger dieses Landes. Wollen Sie, dass das Land auch in Koalitionen, falls wir angegriffen werden, Sie und damit Ihre Freiheit verteidigen? Wollen Sie das überhaupt?
Ich bin definitiv der Meinung, dass so eine wundervolle Demokratie, wie wir sie hier noch haben, verteidigt werden muss, ja. Muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre relativ unbrauchbar als Soldat oder als Verpfleger.
Ja, dann ist das auch als Pfleger sind Sie unbrauchbar. Sind Sie auch als Pfleger unbrauchbar? Können Sie mit Kindern wenigstens spielen?
Ich kann gut mit Kindern.
Wunderbar, wir brauchen Sie in den Kinderinstitutionen oder im Kinderkrankenhaus. Aber meine Frage
bleibt,
wir müssen verteidigt werden. Das sagen Sie auch. Also irgendjemand wird es tun müssen. Sind Sie da dabei?
Ich bin definitiv dabei, die Demokratie zu verteidigen, ja.
Wunderbar.
Mein Name ist Emma und ich bin 16 Jahre alt. Und zwar, wie Jakob eben schon gesagt hat, bekommt man immer mehr sehr gemischte Meinungen zum Wehrdienst und auch zur Wehrpflicht mit. Und das auch gerade beim Thema Frauen in der Wehrpflicht und im Wehrdienst. Und da hat mich jetzt interessiert, halten Sie das denn für richtig, dass Frauen nach dem jetzigen Modell erstmal nicht verpflichtet werden bzw. nicht zur Musterung geschickt werden?
Im Grundgesetz, wir haben es vorhin schon diskutiert, steht, Männer und Frauen sind gleich. Damit ist von der Grundfrage her geklärt, man könnte selbstverständlich auch dies tun. Es gibt eine andere Stelle, die gerade was die Verteidigung angeht, die Frauen ausgeschlossen hat. Das ist eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss mit einer entsprechenden Mehrheit. Und dann würde ein Gesetz im Bundestag dazukommen. Und dann ist es klar, Männer und Frauen haben die Wehrpflicht. In einigen Ländern ist das so gelöst worden, dass Frauen nicht eingesetzt werden in Kriegseinsätzen, die für uns ja Verteidigungseinsätze sind. In anderen Ländern, wie auch in Israel, sind Frauen sehr weit auch schon im operativen Bereich eingesetzt.
Ja, jetzt vielleicht eine Frage, die sich dann eher noch mal auf den Teil Politikwissenschaften bezieht. Vielleicht können Sie das ja besser beantworten. Und zwar reden wir ja sehr viel über Gleichberechtigung heutzutage. Und wir wollen uns ja auch gerade im Thema Gleichberechtigung noch weiterbilden. Und glauben Sie nicht, dass das Nichtverpflichten von Frauen auch für einen großen Frust in der Gesellschaft sorgen wird? Und wenn ich jetzt von Frust rede, spezifisch meine ich gar nicht auch unbedingt nur die Männer, sondern auch genauso die Frauen, weil uns das ja dieses Gedankengut fast in altmodisches Weltbild wieder zurückwirft.
Ja, auf jeden Fall. Und auch im internationalen Vergleich sehen wir, dass die Gleichstellungspolitik in Deutschland im europäischen Vergleich auf jeden Fall stark hinterherhinkt. Und ich glaube, in so einem Kontext dann tatsächlich dieses Politikfeld auszuschließen und dann Frauen vielleicht irgendwie da nicht mitzudenken in der Wehrpflicht, stößt sozusagen insgesamt in einem Kontext einfach auf die Misere, dass auch so Frauen in Deutschland, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft etc. in vielen Bereichen nicht gleichberechtigt sind. Und ich glaube, das ist sozusagen ein größeres Problem, was nicht nur die Wehrpflicht ja anbelangt. Und ja, das kann zu Frust verständlicherweise führen.
Es ist ein machistisches Bild, Frauen zu verwehren oder ihnen abzusprechen, sie könnten Mitglied der Bundeswehr sein und kämpfen. Also es gab da immer wieder auch solche Bilder, ja, und wenn eine Frau dann von der anderen Armee, dann Vergewaltigung. Es gibt Bilder, die schaffen das physisch nicht. Ich habe Plattfüße, ich schaffe es auch physisch nicht. Also ich will nur sagen, alles, was wir heute diskutieren, sind anti-emanzipatorische Argumente. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen paradox zu sagen, wir kämpfen dafür, dass wir in eine Armee können. Gleichzeitig haben auch Sie dann als Frauen die Möglichkeit, anderes zu tun, wenn Sie nicht an der Waffe kämpfen wollen. Aber ich finde es unmöglich, über die Hälfte der Bevölkerung auszuschließen und zu sagen, ihr jedenfalls nein. Und wer sind wieder die, die sagen Männer, und über wen entscheiden Sie? Über Frauen. Also, ja, Sie haben recht, Frauen und Männer in der heutigen Zeit müssten gemeinsam Wehrdienst leisten.
Mein Name ist Clara, ich bin 16 Jahre alt. Meine Frage wäre jetzt an Sie, Herr Friedmann. Wir haben jetzt schon mehrmals gehört, dass dieses momentane Modell der Wehrpflicht sehr umstritten ist. Und im letzten Jahr wurde auch eine Alternative vorgeschlagen von der CDU, das verpflichtende Gesellschaftsjahr. Deswegen wäre meine Frage an Sie, wäre das verpflichtende Gesellschaftsjahr vielleicht nicht eine bessere Alternative als die Wehrpflicht?
Es bleibt dabei, wir brauchen eine funktionierende Armee. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden für die Sicherheit, falls wir noch Demokratien dann sind, aber wenn wir es sind, deutlich auch brutaler und kriegerischer, was die Bedrohung angeht. Muss ja nicht die Exekution sein. Es gab mal einen deutschen Bundeskanzler, der hieß Helmut Schmidt von der SPD. Und da ging es um den NATO-Doppelbeschluss, also die Frage, ob Deutschland sich in diesem Bündnis mehr engagiert. Ein Teil der Leute fanden das ganz furchtbar, ein Teil der Leute fanden das toll. Aber was damals gesagt worden ist, die einzige Möglichkeit, einen Aggressor zurückzuhalten, anzugreifen, ist, wenn er weiß, dass die Schäden durch den Angriff im eigenen Land größer sein werden, als wenn er nicht angreift. Nun glaube ich nicht, dass Russland sich darüber Sorgen macht, wenn es Deutschland angreifen würde. Und das sollte man korrigieren. So, herzlichen Dank. Das war für uns nicht immer leicht, manchmal auch anstrengend. Das ist ein Kompliment an Sie alle, die uns die Fragen gestellt haben. Ich will es noch mal sagen, ich bin tief beeindruckt, auch über die Konzentration, die hier in diesem Raum war und ist. Ich kann mir nur sagen, wenn Sie die Jugend repräsentieren, wird es Zukunft geben, und dafür danke ich Ihnen.